Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Heute zu Gast der wunderbare Professor Dr. Bernd Kleinekunk, ja, Arzt und Experte für Longevity-Medizin. Der Begriff Longevity taucht ja aktuell wirklich überall auf. Ja, in Podcasts, Fitnessmagazinen, Studien. Aber was steckt denn da jetzt wirklich dahinter? Geht es nur so um Biohacking und Supplements und extreme Routinen? Oder gibt es tatsächlich wissenschaftlich belegte Wege, unser Leben gesund zu verlängern? Wir sprechen über, warum Altern zunehmend als behandelbarer Prozess verstanden wird, welche Rolle Bewegung, Ernährung, Schlaf und Stress wirklich spielen und auch, welche Trends aus der Longevity-Szene wirklich sinnvoll sind. Außerdem klären wir natürlich die Fragen, wie viel unseres Lebens bestimmen unsere Gene, welche Supplements sind wirklich sinnvoll und was bringt denn Biohacking wirklich? Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hier ist für dich Professor Dr. Bernd Kleinekunk. Was ist denn Longevity überhaupt? Was versteckt sich hinter diesem Begriff, den man mittlerweile ja in jeder Zeitung irgendwie liest, in jedem Sportmagazin einen Artikel drüber findet und überall in aller Munde quasi ist?
Als ich damit angefangen habe, hieß es noch Anti-Aging.
Oh, das kenne ich auch noch.
Ja. Also es ist im Prinzip eine Therapie gegen das Altern. Das steckt dahinter. Longevity, wörtlich übersetzt, heißt Langlebigkeit. Und darum geht's, Menschen tatsächlich möglichst gesund, möglichst lange leben zu lassen. Und um das zu tun, muss ich nicht nur so klassische Präventionsmedizin machen. Also die gibt's in allen möglichen Feldern, im kardiovaskulären Bereich, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man kann Prävention machen gegen Osteoporose. Wenn ich mir auf der Baustelle einen Helm aufsetze, ist es auch Prävention. Aber Longevity ist tatsächlich eine Medizin, die Altern behandeln will, um Gesundheit zu erhalten. Warum? Weil wir tatsächlich erkannt haben, 90% aller Erkrankungen, an denen Menschen in der westlichen Welt inzwischen sterben, sind altersassoziierte Erkrankungen. Also das gilt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das gilt für Krebserkrankungen, das gilt für die Demenz. Da ist es klar, dieser Zusammenhang mit dem Alter. Das heißt also, wer da eine vernünftige Vorsorge machen will, der muss eigentlich diesen Hauptrisikofaktor biologisches Altern behandeln. Und das macht Longevity-Medizin.
Das heißt, es geht's darum, dass man einfach länger lebt oder genauso alt wird, wie man wie jetzt, oder dass die durchschnittliche Lebenserwartung ist, aber gesünder?
Ja, beides. Ne? Also im Englischen unterscheidet man nochmal zwischen Lifespan und Healthspan, also Lebenserwartung und Gesundheitserwartung. Und beides sollte natürlich Hand in Hand gehen, ne? Weil keiner will 15 Jahre länger leben und diese zusätzlichen 15 Jahre dann in einem Pflegeheim mit Demenz oder zerbröselnden Knochen oder Invalide da vor sich hin vegetieren. Also wenn länger leben, dann auch bei guter Gesundheit.
Aber das ist ja immer so ein Argument, was so Leute bringen, die dann Sachen machen, die nicht so longevity-mäßig hilfreich sind, die das sagen ja dann immer, ja, du lebst vielleicht 5 Jahre länger dadurch, dass du 3-mal die Woche ins Gym gehst, aber dafür hast du halt auf deine Lebensspanne auch gerechnet 4 Jahre im Gym verbracht. Das ist dann immer so ein, ja toll, dafür hast du 5 Jahre länger gelebt, aber 4 Jahre davon im Gym.
Ja, das sagt tatsächlich auch ein Freund von mir, der Kardiologe ist auch. Wobei es ja durchaus Leute gibt, die beim Sport auch Spaß haben. Also die das jetzt nicht nur als ein Investment sehen, was man dann mehr oder weniger pflichtschuldig da runterspult, sondern die sagen, okay, ob im Gym oder auch bei anderen Dingen, wenn ich die mache, dann habe ich auch Freude daran. Also ich spiele auch einmal die Woche mit meinen Leuten Tennis. Finde ich, ist für mich einer der Höhepunkte der Woche. Immer, mich da auf dem Tennisplatz auszutoben. Also Sport muss ja nicht nur Qual sein.
Definitiv, ja, es darf schon auch ein bisschen Spaß machen. Welche Bereiche deckt Longevity ab? Du hast es vorhin schon so ein ganz kleines bisschen angedeutet, aber wo spielt es überall eine Rolle oder welche Bereiche spielen überall mit rein?
Also ganz praktisch sind es Bewegung, hatten wir schon genannt. Also Sport gehört sicherlich dazu, auch gut nachgewiesen. Ernährung ist natürlich auch wichtig. Das heißt zum einen massives Übergewicht zu vermeiden. Das heißt aber auch, sich möglichst gesund zu ernähren, sehr ausgewogen, werden wir vielleicht noch drauf eingehen, was dahinter steckt. Entspannung, Schlaf ist tatsächlich wichtig. Früher war es tatsächlich manchmal so in einigen Kreisen eine Prestigegeschichte zu sagen, ich schlafe ganz wenig, schlafen kann ich, wenn ich tot bin.
Ja, also, kennen wir alle.
Ja, kennen wir alle noch. Das war so ein bisschen so ein Mackertum, so gerade auch bei jungen Unternehmern und Leute so in der Tech-Branche. Da muss man sagen, ja, okay, also wer wenig schläft, ist dann aber auch früher tot. Und also das gehört schon dazu, ist auch gerade in den letzten Jahren rausgekommen. Soziale Kontakte gehören auch dazu. Also eher das, was man so in der Medizin so als so weiche Faktoren dann auch bezeichnet. Mhm. Also weiche Faktoren sind so Sachen, die man nicht so gut messen kann. Also einen Blutdruck kann man halt genau messen. Wie viel Kontakte ich habe oder wie die sich auswirken, kann man natürlich mit den üblichen Messverfahren nicht unbedingt nachvollziehen, was aber nicht heißt, dass das weniger wichtig ist. Also das ist tatsächlich, haben wir aus den sogenannten Blue Zones gelernt. Das sind so Regionen auf der Erde, wo Menschen heute schon älter werden als der Rest der Menschheit. Und die zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass die ein ganz intensives Sozialleben haben. Also innerhalb ihrer Familien, teilweise Großfamilien, aber eben auch mit Freunden, Bekannten, in der Gemeinde, machen Ehrenamt, solche Geschichten. Also auch das gehört dazu. Es ist nicht nur Bewegung und Ernährung.
Also wir haben einmal die harten Faktoren, die wirklich messbar irgendwo sind, sowas wie viel bewege ich mich, wie ernähre ich mich, aber eben auch diese weichen Faktoren, wie du sagst, so soziale Interaktion. Ich habe mal gesehen, irgendwie Sinnhaftigkeit, Lebenssinn, irgendwie sowas spielt er ja auch mit rein, der ja auch, wie soll man den messen? Ne, also das ist eher was sehr Subjektives von Person zu Person dann jeweils, ne?
Aber wichtig. Also im Japanischen gibt es dafür den Begriff Ikigai. Ja. Das heißt so ein bisschen der Grund, warum ich morgens aufstehe. Und das sollte nicht der Druck auf der Blase sein, sondern sozusagen der Lebenssinn. Und da sehen wir, das ist offensichtlich doch sehr, sehr wichtig. Also Leute, die noch einen Sinn in ihrem Leben haben, auch wenn sie alt sind, die leben tatsächlich länger. Also wo man das zum Beispiel auch sehr schön sehen kann, ist bei Künstlern. Ja? Künstler machen ja das, was sie machen, meistens gerne. Ja, also nicht jeder, der im Büro arbeitet.
Die meisten machen es definitiv nicht aus Geldgründen.
Genau, ne? Ja, also wer im Büro arbeitet oder in der Fabrik schuftet oder so, der macht das häufig tatsächlich, um Geld zu verdienen und ist dann auch froh, wenn er mit 65 in Rente gehen kann. Wer Kunst macht, ist meistens von dem begeistert, was er macht. Also es gibt wenige Pianisten, die mit 65 dann den Konzertflügel zuklappen und sagen, Gott sei Dank brauche ich jetzt nicht mehr Klavier spielen. Oder es gibt wenige Künstler, die im Rentenalter dann die Staffelei in die Ecke stellen und sagen, Gott sei Dank hat das jetzt mal ein Ende. Die machen weiter, weil das, was sie machen, tatsächlich ihnen auch eine Befriedigung bringt. Und da sehen wir, dass die auch tatsächlich sehr, sehr lange leben. Also Künstler haben häufig eine erstaunlich hohe Lebenserwartung.
Na, okay, verstehe. Lass uns mal eins machen. Ich bin jetzt 32, werde jetzt dann 33. Geh mal zurück in mein Alter und lass uns mal die einzelnen Bereiche vielleicht durchgehen. Was würdest du machen, wenn du jetzt halt wieder 32 wärst in meinem Alter und sagst, ich will möglichst lange, möglichst gesund leben im Bereich Sport? Bewegung. Was sollte man machen? Was gibt aktuell die Forschung so her?
Gut, fangen wir vielleicht mit einem anderen Part noch eben an. Als ich 32 war, haben ganz viele Leute noch geraucht. Ja, also okay. Das kenne ich auch noch aus meinen Studenten.
Aber nimmt jetzt auch wieder zu, habe ich gelesen.
Ja, wobei
ich glaub, mit den Vapes und sowas.
Genau, ne, also es ist jetzt nicht so 1:1, aber ja. Also wenn man in meinem Studentenalter in eine Kneipe ging, konnte man häufig sozusagen, wenn man reinging, die andere Wand nicht sehen, weil alles so zugequalmt war. Wenn man nach Hause kam, roch die ganze ganze Wäsche nach Rauch. Und das war auch ja durchaus schick. Also wenn man französische Filme sieht aus den 60er Jahren, die machen eigentlich die Hälfte des Films, rauchen die nur. Ja. Okay, also das, es gibt ja immer noch Leute, die rauchen, aber das ist natürlich erstmal das Erste. Ne? Also alles wegzulassen, was einem nun nachweisbar schadet. Und da steht Rauchen ganz, ganz oben immer noch auf der Liste.
Alkohol?
Alkohol.
Wenn wir gerade schon bei Rauchen sind?
Ja, okay, dann machen wir gleich den Alkohol nach. Da hat sich ein bisschen was getan in letzter Zeit auch. Also noch vor 20 Jahren war es auch so, dass sozusagen das abendliche Glas Rotwein oder auch eine halbe Flasche Rotwein eigentlich zu so einem Anti-Aging-Lebensstil gehörte.
Ja, da das habe ich auch.
Also ne, da gab es das französische Paradoxon, also die Franzosen trinken viel Rotwein, werden aber älter als der Rest der Europäer, haben kaum Herzinfarkt und sonstiges, obwohl sie rauchen, obwohl sie fetten Käse essen und sonstiges. Und es wurde also sehr auf den Rotwein dann zurückgeführt. Und wie gesagt, lange Zeit war dann sozusagen das abendliche Glas Rotwein war Part eigentlich der Longevity-Strategie. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat jetzt eine Empfehlung rausgegeben, wonach eigentlich fast jeder Tropfen Alkohol schon einer zu viel ist. Mm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sich dem angeschlossen. Wirklich wissenschaftlich ist das nicht so richtig gut zu belegen. Das ist auch so ein bisschen, wie ich finde, so ein Kotau vor einem zunehmend lustfeindlichen Zeitgeist. Also es ist in der Ernährungsmedizin häufig schwierig, Dinge sehr wissenschaftlich zu belegen. Ne? Einfach auch deshalb, weil man da nicht so vergleichbare Gruppen machen kann. Also das machen wir ja gerne in der Medizin. Wir randomisieren dann eine Gruppe. Das heißt, die Gruppen sind dann sehr, sehr ähnlich. Die einen nehmen ein Medikament, die anderen nehmen ein Placebo. Und dann kann man sehen, okay, leben die mit dem Medikament länger oder sind sie gesünder als die, die jetzt nur ein Scheinmedikament nehmen. Das kann man in der Ernährungsmedizin nicht so richtig gut machen. Ja, also da ist es so, dass eben sehr viel Lebensstil drumherum auch ist. Also man kann dann zum Beispiel Weintrinker und Biertrinker auch miteinander vergleichen. Ja, das ist aber so, dass die Weintrinker sich nicht nur dadurch von den Biertrinkern unterscheiden, dass die Wein trinken und die anderen halt Bier, sondern die Weintrinker haben dann häufig mehr so auch einen mediterranen Lebensstil, essen auch eher mediterran. Die Biertrinker dann doch häufig mal eben halt mit der Rostbratwurst dabei oder der Schweinshaxe und sonstiges. Ne? Also das ist dann schwer zu vergleichen. Und es ist auch schwer zu vergleichen sozusagen jetzt nur Leute, die Alkohol trinken und die, die keinen Alkohol trinken. Letztendlich, ich trinke gerne auch noch weiterhin abends mein Glas Rotwein, tue das auch mit Überzeugung. Ich habe gesagt, Ernährungsmedizin ist schwierig, da gibt es auch viele Kontroversen. Wo sich die meisten einig sind, ist, die gesündeste Ernährung ist eigentlich die mediterrane Ernährung. Also wie wir sie in Italien haben, in Spanien und so weiter.
Olivenöl,
genau. Fisch. Aber da muss man sagen, klar, das sind so die Dinge, die damit immer in Verbindung gebracht werden. Also viel Obst und Gemüse, eher Fisch als Fleisch.
Frisch.
Alles sehr, sehr schön frisch. Viel Olivenöl in diesen Ländern. Aber wenn man genau hinschaut, ist es eben auch noch ein weiterer Faktor. Die trinken da gerne auch alle einen Wein. Also Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland sind alles Weinländer. Und in Italien abends ein Essen ohne ein Glas Wein ist eigentlich ein Akt der Barbarei. Und insofern kann es eigentlich ganz so schlimm nicht sein, weil die Leute in diesen Weinländern leben eigentlich länger als wir.
Ja, ich habe im Englischen gibt es einen schönen Spruch, der heißt, the stress of being perfect kills you earlier than your imperfections. Also dieses, sinngemäß so dieses, gönn dir ab und zu ruhig mal was.
Ja.
Wenn du dadurch entspannter bist, wenn du dadurch nicht so viel Stress hast, weil immer darauf zu achten, jeden Tag genau alles zu machen, nie Alkohol zu trinken, nie mal eine Süßigkeit zu essen, immer deine 8 Stunden zu schlafen, das ist ja auch für deinen Kopf sehr viel Stress. Und dann gönn dir lieber mal ein Glas Wein oder mal eine Tafel Schokolade. Wenn das nicht überhand nimmt, dann ist das viel besser, als wenn du dich so verrückt machst.
Genau, also die Kölner Variante zu dem englischen Spruch ist, man muss sich auch gönnen können. Und also der Meinung bin ich eigentlich auch. Also sozusagen das ewiges Streben nur nach Gesundheit kann auch selber zu einer Krankheit werden. Ja. Also dieses sehr, sehr, sehr zwanghafte bei jedem Essen drauf zu gucken, nutzt das jetzt meiner Gesundheit oder ist da irgendwas bei, was dem schaden könnte? Bei jeder sozialen Aktivität darauf zu achten, abends nicht auszugehen, weil man sonst vielleicht nicht genug Schlaf bekommt oder so. Also prinzipiell sind die Dinge alle richtig, aber wenn es allzu zwanghaft wird, habe ich auch den Eindruck, nutzt es der Lebenserwartung eigentlich
ja,
nicht.
Ja, und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir haben ja so viele Informationen und irgendwer weiß ja immer was. So, du, heute esse ich mal einen Fisch, dann kommt, aber weißt schon, wegen den, was ist das immer, Metall oder Eisen? Nee, was für eine Belastung haben die Fische?
Schwermetalle sind Schwermetall, da drin, Belastung, also Quecksilber, solche
Quecksilber,
Dinge.
Genau,
jetzt
Quecksilber.
Auch Mikroplastik. Ne?
Also, ja, aber ja. Wie oft esse ich Fisch? Ja, ja, aber ich sag's ja nur so, ja, okay. Und dann Fleisch, ja, aber die armen Tiere, ja. Toll.
Also, ja, und man wie kann gesagt, auch in der Ernährungsmedizin, die hat sich nicht mit ihren Empfehlungen immer mit Ruhm bekleckert. Ne? Also das war so zum Beispiel so in den 70er Jahren, wurde dann Butter tatsächlich auf den Index gesetzt, weil Butter relativ viel Cholesterin hat. Mhm. Und dann wurde empfohlen, statt Butter Margarine zu essen, was auch tatsächlich damals viele gemacht haben. Dann kam raus, in Margarine sind relativ viel Transfette oder zumindest damals waren noch Transfette in Margarine, was eigentlich das Ungesundeste überhaupt ist. Ja? Und der Cholesterinspiegel hängt auch gar nicht so sehr vom Nahrungskolesterin ab, der ist tatsächlich häufig genetisch bedingt. Ja. Also sagen, wenn die Eltern hohe Cholesterinspiegel haben, dann habe ich die häufig auch und das kann man durch Ernährung gar nicht so, so sehr beeinflussen. Also da die Butter weglassen oder keine Eier mehr essen, was auch mal eine Empfehlung war, ist also sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Und sowas kam dann tatsächlich immer wieder auch in der Ernährungsmedizin, so solche Empfehlungen, die dann hinterher wieder zurückgezogen werden mussten. Also man muss das schon auch mit einer gesunden Skepsis sehen.
Dann lass uns doch bei Ernährung kurz bleiben, wenn wir eh schon dort sind. Stell dir vor, du bist wieder Anfang 30, so wie ich. Wie würdest du dich ernähren, um möglichst lange und gesund alt zu werden?
Also die Empfehlungen für 30-Jährige sind eigentlich nicht anders als für 50- oder für 60-Jährige. Das heißt also, Ausgewogen heißt tatsächlich auch eher pflanzenbasiert. Es muss nicht vegetarisch oder vegan sein. Fleisch ist, es gibt gute Gründe, jetzt auch nicht medizinische, kein Fleisch zu essen, aus ökologischen Gründen, Tierwohl und so weiter. Aber rein medizinisch muss man sagen, die gesündesten sind eigentlich die moderaten Vegetarier, das heißt die auch mal Fleisch dazu essen.
Die Flexitarier.
Die Flexitarier und auch natürlich Fisch dann dazu essen auch. Ne? Wobei man sagen muss, die gesunden Dinge in der Nahrung sind schon häufig in den Pflanzen. Ne? Das sind viele sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Das heißt also, das sollte eigentlich die Hauptportion auf dem Teller sein. Man muss nicht unbedingt, aber man kann natürlich, wenn man das aus unterschiedlichen Gründen macht, auch ganz auf Fleisch verzichten. Wobei ich durchaus auch denke, dass Fleisch durchaus auch einige gesunde Dinge beinhaltet, bestimmte B-Vitamine, Eisen und so weiter. Also bei den reinen Veganern sehen wir zum Beispiel schon, die kommen einfach in einen Vitamin B12-Mangel, müssen das dann auch häufig supplementieren, also durch Nahrungsergänzungsmittel dann zuführen. Und dann fragt man sich schon, wie natürlich ist eigentlich eine Diät, bei der man dann doch Supplemente noch zusätzlich nehmen muss. Mhm. Also von daher Fleisch und Fisch in Maßen durchaus, aber wie gesagt, das, was im Wesentlichen unser Essen gesund macht, ist Obst und Gemüse. Wobei Gemüse wahrscheinlich noch das intelligentere Obst ist. Das heißt also, in Obst sind häufig doch Zucker drin, teilweise auch Fructose, die relativ schnell ins Blut gehen, dann auch den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Im Gemüse sind mehr komplexe Kohlenhydrate drin, das heißt also, die muss der Körper dann erstmal aufspalten, was eine Zeit lang dauert. Das heißt, da habe ich nicht so diese Glukose- und Insulinspritzen, die ich dann bei Obst habe. Aber Obst an sich ist natürlich schon auch ein guter Lieferant von Vitaminen und sonstigen.
Und generell versuchen, das Obst in einer gewissen Art und Weise oder Gemüse in einer gewissen Art und Weise zuzubereiten, rohkostmäßig oder?
Rohkost muss nicht sein. Also Rohkost ist auch wieder so eine, ich würde sagen, so eine Sekte innerhalb der Ernährungsmedizin. Ja, also wenn ich irgendwas koche, dann vernichte ich die Inhaltsstoffe da drin.
Ja, genau.
Also vieles können wir ja sozusagen roh auch gar nicht zu uns nehmen. Also Kartoffeln kann man nicht roh essen, ja, viele andere Dinge auch nicht. Also man sollte sie natürlich nicht tot kochen. Ja? Das heißt also, Wok ist eine schöne Geschichte, um Gemüse tatsächlich eben nur kurz anzudünsten und viele Inhaltsstoffe bleiben dann da. Auch nicht Dinge endlos in die Mikrowelle schieben, da werden dann eben auch viele sekundäre Pflanzenstoffe zerstört. Aber sozusagen reiner Rohkostler muss man auch deshalb nicht werden.
Ja. Du hast Supplements auch schon angesprochen. Das ist ja eine riesen Lobby, Supplements. Was würde es Sinn machen zu supplementieren oder auch einfach, was macht gar keinen Sinn?
Also auch da gibt es große ideologische Kämpfe. Es gibt auf der einen Seite die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auch sehr einflussreich, die weiterhin die Position vertritt, jemand, der sich ausgewogen ernährt, braucht überhaupt keine Supplemente. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die schlucken 100, 120 Supplemente am Tag.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten, aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Was ja auch schon wieder irgendwie eine Leistung ist.
Und, auch am Mahlzeit.
Ja, schon fast dann wieder eine eigene Mahlzeit. Aber zum Beispiel Brian Johnson, auf den wir vielleicht hinterher noch kurz eingehen, schluckt 120 Supplemente jeden Tag.
Ja, die Doku habe ich mir angeschaut.
Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Wo ich zum Beispiel ganz klar sehe, dass eine Supplementierung sinnvoll ist, ist beim Vitamin D. Ja, also das wird einfach unter Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet. Und wenn wir diese Sonneneinstrahlung nicht haben, und das ist in unseren Breiten im Winter der Fall, dann haben wir einfach einen Vitamin-D-Mangel. Den kann man auch durch Ernährung nicht entsprechend ausgleichen. Und da gibt's dann einfach nur die Möglichkeit, ich fahre 3 Wochen im Winter in die Karibik oder zumindest auf die Kanarischen Inseln, um da selber dann Vitamin-D zu produzieren. Zahlt die Krankenkasse aber auch nicht. Oder ich muss dann, 70-80% aller Deutschen haben einen Vitamin-D-Mangel. Ich muss dann entsprechend dann supplementieren. Und da hat zum Beispiel selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch festgelegt, dass die Untergrenze für Vitamin D bei 30 Nanogramm pro Milliliter liegt. Ja? Wenn ich das aber messe, wie gesagt, dann habe ich eben 70% aller Deutschen im Winter in der Vitamin D-Mangelversorgung und dann müssen die mal erklären, wie man das dann ausgleichen soll, wenn man keine Supplemente nimmt. Und dann muss man sagen, diese 30 Nanogramm, das ist ja, wird dann als ausreichend bezeichnet.
Das Minimum.
Das ist das Minimum. Wir wissen aber auch aus der Schule, was ausreichend ist. Also eins besser als mangelhaft. Ja? Ja. Das ist von gut oder sehr gut weit entfernt. Das heißt also, da streben wir eigentlich Werte zwischen 50 und 70 an. Mhm. Die kriegt man ohne Supplementierung eigentlich überhaupt nicht hin. Ja? Das ist das. Dann auch ein Klassiker, Omega-3-Fettsäuren. Ja? Das sind eben die Fischöle. Ja? Also Fisch wird immer wieder empfohlen. Wenn man 3-mal die Woche fetten Seefisch isst, braucht man wahrscheinlich nicht Omega-3 zu supplementieren. Kenne ich aber auch nur wenig Leute, die das tatsächlich tun. Wenn ich das nicht tue, und wir haben ja auch schon gesagt, Fisch ist auch nicht mehr so ganz unproblematisch. Mhm. Also gerade Thunfisch oder größere Fische, da ist es schon auch eine gewisse Belastung mit Schwermetallen, die wir da haben, wo wir auch nicht wissen, wie die sich auswirken, wenn wir die ständig zuführen. Also mal eine Thunfisch-Mahlzeit ist sicherlich nichts Schlimmes, aber wenn ich das 3-mal die Woche mache, okay, wird schon schwierig dann auch. Ne? Und es sind ja auch nicht alle Fische. Ne? Also es ist tatsächlich im Prinzip Hering, Makrele, Lachs, Thunfisch, das sind so die Omega-3-Lieferanten. Also der fränkische Karpfen im Winter gehört nicht unbedingt dazu. Also von daher kommen einfach viele nicht auf ihre Omega-3-Spiegel und dann ist auch eine Supplementierung da wieder eine sehr sinnvolle Maßnahme. Mhm. Dann gibt es jetzt so im Longevity-Bereich neuere Supplemente, die jetzt auch spezifisch so auf den Alterungsprozess wirken. Dazu gehört zum Beispiel Spermidin. Spermidin ist eine Substanz, die heißt tatsächlich so, weil sie in der Spermaflüssigkeit als erstes nachgewiesen worden ist und da auch in hoher Konzentration dann vorkommt. Aber da ist man dann ja auch froh, wenn man nicht auf die Bioquellen immer zurückgreifen muss. Also das gibt's dann auch als Supplement aus Weizenkeimen oder aus Soja. Und Spermidin ist so eine Substanz, die macht in unseren Zellen den großen Hausputz. Fachbegriff ist Autophagie. Das heißt, ein Alterungsprozess ist zum Beispiel der, dass wenn wir altern, in unseren Zellen sich molekularer Müll ansammelt. Ja, also unsere Zellen sind ja wie riesige Fabriken. Da wird permanent was produziert, Eiweiße, Hormone, Enzyme und so weiter. Und wo viel produziert wird, fällt auch Müll an. Der wird in der Jugend relativ gut abtransportiert. Und wie vieles, was in der Jugend gut funktioniert, funktioniert das im Alter eben nicht mehr gut. Und dann sammelt sich dieser Müll an. Das kann er tun in einer Art und Weise, dass das sogar mit bloßem Auge sichtbar ist. Also diese Altersflecken, die dann viele so in der Haut entdecken, auf dem Handrücken oder sonstiges, das ist Lipofuszin, das ist molekularer Müll. Der sammelt sich dann in der Haut an, in einem Maße, dass man das sogar sozusagen nicht nur mikroskopisch, sondern mit bloßem Auge sehen kann. Da sagen jetzt dann immer die Dermatologen, ist aber nicht gefährlich. Ja, ist nicht gefährlich in dem Sinne, dass das jetzt sozusagen keine Vorstufe eines schwarzen Hautkrebses ist. Ist aber durchaus problematisch, weil sich dieser Müll auch woanders ansammelt. Der sammelt sich auch im Herzmuskel an, macht dann tatsächlich eine Herzinsuffizienz. Genau, wo man ihn natürlich dann nicht sieht. Ne? Der sammelt sich an der Netzhaut, macht eine Makuladegeneration, die bis zur Blindheit dann führen kann. Es gibt anderen Müll, nicht nur Lipofuszin, Beta-Amyloid zum Beispiel im Gehirn. Das ist auch ein Abfallstoff, der dann im Alter nicht mehr gut abtransportiert wird. Und dann macht der Beta-Amyloid Plaques. Und das ist die Grundlage der Alzheimer-Demenz. Ne? Das heißt, im Prinzip ist das eine Vermüllung unseres Gehirns. Also ganz viele Zellen und Gewebe scheitern eigentlich daran, um jetzt nochmal auf meine Studentenzeit zurückzukommen, 70er, 80er Jahre, woran damals auch schon viele studentische Wohngemeinschaften gescheitert sind. Nämlich an der Frage, wer bringt den Müll raus. Ja? Und das macht Spermidin.
Wie viel davon soll man nehmen?
3,5 Milligramm mindestens.
Okay. In welcher Art? Ist egal, Pulver oder?
Ja, also ich würde schon sagen, in Tablettenform. Es gibt jetzt so eine gewisse Tendenz, auch Supplemente in Form von Infusionen zu geben. Ja, da wird dann immer mit argumentiert, dass die dann höher konzentriert sind, besser bioverfügbar sind, gleich ins Blut gehen und so weiter. Aber man hat dann zwar kurzfristig höhere Konzentrationen im Blut, es ist aber auch schnell wieder raus. Ne? Das heißt, um da jetzt langfristig wirksame Spiegel zu erreichen, müsste ich mir eigentlich fast jede Woche so eine Infusion da geben lassen. Und da, das machen ja die wenigsten. Und da bin ich dann eigentlich eher ein Anhänger dann von Tabletten, die man dann schluckt. Da hat man vielleicht dann etwas niedrigere Wirkspiegel im Blut. Aber man hat die eben kontinuierlich, weil jeden Tag eine Tablette schlucken ist ja kein Problem.
Nee, man wenn man ein bisschen supplementiert und sich wirklich auf die Basics irgendwie beschränkt. Also meinst Vitamin D auf jeden Fall, ne? Da ist man wahrscheinlich auf der sicheren Seite, wenn man zu den 70-80% gehört hier.
Omega 3. Auf jeden Fall im Winter.
Ja, auf jeden Fall im Winter. Ja. Omega-3-Fettsäuren, da gibt es ja auch diverse Quellen. Wer jetzt keinen Fisch will, der kann ja auch Algenöl oder Co. nehmen. Ne?
Sehr schön, ne? Weil zum Beispiel, wir sehen ja auch, um jetzt nochmal auf die Veganer, Vegetarier zu kommen, die essen ja dann eben auch keinen Fisch, ja? Und kriegen damit auch keine Fischöle. Das heißt, die brauchen dann definitiv auch da Supplemente. Und das sind ja dann auch nicht immer nur Fischöle, sondern letztendlich kriegen wir ja das auch aus Algen. Also am Anfang sind es ja eigentlich die Algen, die das produzieren. Und dann kommt es eigentlich erst über die Nahrungskette in den Fisch. Also die Algen werden dann vom Krill gefressen, der Krill wird vom Fisch gefressen und so kommt es dann eigentlich in den Fisch rein. Da kann ich aber auch dann gleich bei der Alge anfangen und da mein Omega-3 dann raus extrahieren. Ist ein bisschen teurer als die klassischen Fischölkapseln, hat aber auch zum Beispiel den Vorteil, dass man da nicht so dieses typische Aufstoßen hat, was man häufig nach Fischölkapseln dann hat, auch was so ein bisschen unangenehm ist. Also das hat man bei Algenöl nicht und ist genauso wirksam.
Okay, sehr gut. Das heißt, sowas wie Magnesium oder Calcium oder irgendwas, abhängig davon wahrscheinlich, ob man es braucht oder nicht, oder?
Ja, also Magnesium, wissen wir, ist häufig bei Sportlern, die haben einen höheren Magnesiumbedarf, also da definitiv supplementieren. Klinisches Zeichen für Magnesiummangel ist häufig, dass man Krämpfe bekommt. Also in dem Falle ja, aber muss nicht sozusagen standardmäßig für jeden sein. Calcium wurde früher dann immer gesagt, ja, Osteoporose, Calcium supplementieren, ist in einigen Fällen sinnvoll, kann man aber auch inzwischen relativ gut eigentlich über die Ernährung machen. Also da muss man mal auf sein Mineralwasser gucken. Also 1000 bis 1200 Milligramm Calcium pro Tag sollte man zuführen. da sollte man sich am besten ein kalziumreiches Mineralwasser auch aussuchen. Ne? Und Kalzium in Franken zum Beispiel, hier haben wir ganz, ganz gute, die haben dann so 350 Milligramm. Zwei Flaschen am Tag sollte man so und so irgendwie trinken. Das ist man schon bei 700 Milligramm. Das ist schon mehr als die Hälfte. Und dann kriegt man den Rest eigentlich über eine gute Ernährung auch hin.
Okay, verstehe. Eine Sache, die ist mir gerade eingefallen, als du von Infusionen geredet hast. Kennst du dieses Peptid BP157, dieses Body Protection Peptid 157, was ja in der, es kommt glaube ich aus dem Bodybuilding so ein bisschen und jetzt kommt es in diese allgemeine Sportszene rein, dass man sich das irgendwie spritzt oder einnimmt und die Leute sind begeistert davon, wie schnell sie regenerieren und wie wenig Muskelkater sie haben, wie schnell sie von Verletzungen wieder heilen und so weiter. Aber soweit ich es verstanden habe, gibt es auch noch nicht wirklich irgendwelche Studien jetzt dazu, sondern nur Hörensagen.
Ja, also da bin ich prinzipiell immer so ein bisschen skeptisch. Also in der Bodybuilding-Szene wird ja tatsächlich auch viel ausprobiert, viel konsumiert. Also das ist ein Testlabor. Das sind ja auch experimentierfreudige Leute dann häufig. Die aber natürlich im Wesentlichen erstmal ein Ziel haben, nämlich Muskel aufzubauen. Das ist nicht unbedingt etwas, was sozusagen das Gleiche ist wie Longevity. Ja? Da wird auch Kreatin wird ja auch zum Beispiel da viel genommen oder sogar chemische Substanzen wie Wachstumshormone. Also Wachstumshormon kommt ursprünglich aus dem Bodybuilding-Bereich. Ne? Also Leute wie Arnold Schwarzenegger oder Stallone oder sonstiges, die haben ihre Muskeln alle nicht nur mit Pumping Iron aufgebaut, also mit Gewicht, sondern haben da schon auch gehörig nachgeholfen mit Steroiden, mit Wachstumshormonen und so weiter. Das ist teilweise auch, Wachstumshormon wurde dann auch mal diskutiert als Anti-Aging-Hormon, macht mehr Muskeln, macht weniger Fett, wollen wir doch alle, fühlst du dich besser, ist nicht unbedingt etwas, was das Leben verlängert auch. Also da wäre ich ein bisschen skeptisch, all die Dinge, die so in den Bodybuilding-Studios da propagiert werden, jetzt einfach auf die Longevity-Medizin zu übertragen.
Okay. Sehr gut. Das heißt, BP 157 erstmal mit Vorsicht genießen, was da so kommt und ein paar gute Studien abwarten. Ja. Okay, Ernährung erstmal set, also mediterrane Ernährung, Supplements wo notwendig, aber Vitamin D, Omega 3 und Spermidin hast du genannt. Mhm. Die drei kann man auf jeden Fall nehmen in den entsprechenden Mengen. Bei allem anderen muss man drauf schauen, ob man Magnesium jetzt braucht, Calcium schauen auf ein gutes Mineralwasser mit einem hohen Calciumgehalt.
Und manches einfach auch messen lassen. Ne? Also B-Vitamine zum Beispiel sind auch häufig sinnvoll. Auch das kann ich aber auch messen lassen beim Arzt. B6, B12, Folsäure.
So ein großes Blutbild, meinst du?
So ein Blutbild dann machen lassen.
Okay, auch, das kann man einfach beim Hausarzt.
Und wie gesagt, es kommt eben auch auf die Lebenssituation an. Also wenn ich mich vegan ernähre, brauche ich fast immer B12 dann dabei. Häufig haben die auch einen gewissen Eisenmangel, weil tierisches Eisen ist häufig eben auch eher in tierischen Produkten auch. Ne? Das wissen aber die Leute häufig auch, die so eine spezielle Ernährung dann haben, dass sie dann tatsächlich supplementieren müssen in bestimmten Bereichen.
Gehen wir zu unseren Bodybuildern, also im Bereich Sport. Mhm. Wenn wir lange gesund leben wollen, dann sind wir uns, glaube ich, einig, Sport ist wichtig, Bewegung ist wichtig. Wie viel, welcher Sport? Nehmen wir uns ein bisschen mit.
Die WHO empfiehlt 150 Minuten Sport pro Woche. Ja, und davon sollten 120 Ausdauersport sein und 30 Minuten Kraftsport. Also das ist schon mal so eine Regel, mit der man eigentlich ganz gut leben kann. Und das kriegen auch die meisten eigentlich in ihren Alltag integriert, wenn sie es denn wollen. Also gibt auch dann wieder immer die Leute, die sagen, ich habe für Sport keine Zeit. Aber wie gesagt, wer wenig Zeit hat, Sport zu machen, braucht dann hinterher viel Zeit, um Krankheiten auszukurieren. Ja. Prinzipiell sozusagen kann man ja diese beiden groben Richtungen im Sport dann unterscheiden. Also das eine ist dann eher Ausdauersport oder Cardiotraining. Das andere ist dann eher Kraftsport. Da sehe ich immer, weil ich auch von Hause aus Gynäkologe bin, dass Frauen eigentlich nicht gerne Kraftsport machen. Ne? Die machen eher Ausdauertraining. Ja. Aber ist tatsächlich eben auch für Frauen wichtig. Dann sagen die mir, ja, ich will doch da nicht irgendwie mit den Pumpern da im Bodybuilding-Studio und dann sehe ich hinterher aus wie Arnold Schwarzenegger. Also wie gesagt, auch Schwarzenegger sehe nicht aus wie Schwarzenegger, wenn der jetzt nur ein paar Gewichte gestemmt hätte. Ja. Also da braucht man sicherlich keine Sorge haben, aber zum Beispiel auch gerade eine der großen Alterserkrankungen ist die Osteoporose, ne, die ja vor allen Dingen auch Frauen betrifft.
Heißt, dass die Knochen brüchig werden.
Ne? Genau, ne? Also die Knochen werden tatsächlich entkalken, dadurch werden die eben brüchiger und ist eine der großen Volkskrankheiten. 8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Osteoporose. Mhm. Jede dritte Frau nach 50 hat eine Osteoporose. Und da ist tatsächlich wichtig, Kalzium, Vitamin D ist da tatsächlich auch wichtig. Bewegung ist wichtig und da eben auch vor allen Dingen Krafttraining. Also es ist tatsächlich die Kontraktion des Muskels, die sich dann auf den Knochen überträgt. Die Muskeln sind ja über Faszien mit den Knochen verbunden. Und das macht dann tatsächlich den Knochenaufbau. Also von daher durchaus auch Krafttraining, nicht nur für Frauen, sondern auch für ältere Frauen, die dann meistens da immer sagen, ja, also ich mache ein bisschen Yoga, aber doch kein Krafttraining. Also das ist schon wichtig. Und was wir auch sehen, ist im Alter, bei Männern wie bei Frauen, nimmt die Muskulatur eigentlich ab. Ja, und das ist keine gute Entwicklung. Das führt eben dazu, dass das entsteht, was man so im Englischen so als Frailty dann bezeichnet. Also da würde man im Deutschen wahrscheinlich sagen, so Hinfälligkeit oder Gebrechlichkeit oder Sonstiges. Ne? Das heißt also, da nimmt dann auch die Sturzgefahr zu und wenn ich dann stürze, breche ich mir auch schneller dann Knochen und so weiter. Also das Aufrechterhalten der Muskulatur im Alter ist tatsächlich auch wichtig. Also insofern jetzt nicht immer nur durch den Park joggen, sondern durchaus auch ein bisschen Krafttraining machen. Da muss man nicht immer in irgendein Bodybuilding-Studio oder Fitnessstudio gehen. Da gibt's auch Übungen, die kann man sehr einfach zu Hause machen, teilweise mit dem eigenen Körpergewicht sogar. Also da braucht man sich auch nicht in den Keller irgendwelche teuren Geräte reinstellen. Da gibt's einfach gute Übungen, aber das würde ich schon sagen. Die 150 Minuten auch wieder eher sozusagen das Minimum. Ne? Also mehr hilft auch mehr.
Gerade bei den Kraftübungen, also es müssen nicht unbedingt schwere Gewichte sein, die ich hochstemme, sondern ich kann es auch mit dem eigenen Körper, also Stichwort CrossFit und sowas, genau. Ne? Also Bodyweight-Übungen und so Zeug. Also ich muss jetzt nicht unbedingt ins Gym rennen und mir die größten Hantelstangen schnappen. Aber wie muss mein Krafttraining oder mein Konditionstraining aussehen? Weil ich kann eine halbe Stunde joggen gehen und ich kann eine halbe Stunde richtig joggen gehen. Mhm.
Ja.
Dass ich also zwei unterschiedliche Zustände, wie ich danach aussehe.
Ja, das kommt natürlich ein bisschen an, auf welchem Niveau ich das mache. Ne? Also bin ich Anfänger, dann ist es ja schon ganz prima, sogar wenn ich einfach mal abends mit dem Hund um den Block gehe und eine Gassi-Runde gehe. Ja? Leute, die da ambitionierter sind und auch schon viel machen, die machen natürlich ein ganz anderes Bewegungsprogramm. Auch da, wie gesagt, Dinge ändern sich. Vielen bekannt ist vielleicht noch der Herr Strunz. Ja? Der hat damals auch Forever Young und dessen Rat war dann immer, also Joggen immer leicht, locker, luftig auf dem Vorfuß und man muss dabei immer noch lächeln können und sich gut unterhalten können und so weiter. Also das war lange Zeit so ein bisschen das Gängige. Heute auch wieder eher so ein Shift, wo man dann empfiehlt High Interval Intensive Training. Also das heißt also durchaus eben mal aus dem locker lächelnden Modus raus und sich tatsächlich so an seine Grenzen bringen, wo der Puls dann auch tatsächlich ansteigt. Nicht die ganze Zeit, aber wenn ich so eine Joggingrunde mache, tatsächlich mal so 1-2 Minuten tatsächlich voll powern. Ja? Ja. Oder eben auch bei anderen Dingen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder Sonstiges. Das heißt also, das ist sicherlich schon etwas, was auch nochmal eine Menge bringt. Aber wie gesagt, da muss ich schon unterscheiden, ist das jetzt sozusagen der 50-Jährige mit Übergewicht, den ich jetzt gerade dazu bringe, überhaupt mal sich wieder ein bisschen zu bewegen? Oder ist das jemand, der schon sehr ambitioniert Sport macht und der jetzt sein Training tatsächlich auch noch verfeinern will oder noch optimieren will?
Ja, um die viel Sport machen, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil wenn du viel Sport machst, dann bist du eh in der Materie drin. Es ging mir eher so darum, muss ich danach, gibt es irgendwelche Daumenwerte, so, du solltest danach schwitzen oder anfangen zu schwitzen, gerade in diesen Schwitzmodus kommen oder so, dass du schweißüberströmt da rausgehen.
Nein, das nicht. Und sagst du richtig, also die, die eh schon viel Sport machen, die muss man jetzt nicht motivieren auch. Da ist auch Sport einfach Teil des Lebens und die können auch gar nicht ohne. Ne?
Ja.
Die Fitnessstudios sind voll, die Stadtmarathons sind erstaunlich viele Leute, die da mitlaufen. Wir müssen immer noch sehen, 60% aller Deutschen machen überhaupt keinen Sport. Ja? Und die muss ich ja motivieren, die muss ich ja vom Sofa runterkriegen. Ja? Und die darf ich dann tatsächlich eben auch nicht überfordern, wenn ich denen dann sage, ja, und wenn du dann dein Jogging durch den Stadtpark machst, dann machst du alle 20 Minuten noch HIIT dann dazu auch. Da fängt er ja gar nicht erst an. Ja? Das heißt, das ist einfach dann eine Motivationsgeschichte, die Leute dann überhaupt mal erst dahin zu bringen.
Definitiv, ne? Dass man Bewegung einfach generell wieder gerne macht und auch einen Sinn dahinter sieht und das jetzt einen nicht überfordert, zumal Verletzungsanfälligkeit ist ja auch durchaus da, wenn ich jetzt lange nichts gemacht habe und dann wieder.
Dann voll durchaus einsteigen. Auch erstmal, bevor ich dann da einsteige, auch zum Arzt gehen und mal mich untersuchen lassen, Belastungs-EKG machen und so weiter.
Ja.
Also nicht, dass ich mich dann da gleich überfordere und dann bei der ersten Joggingrunde gleich mit dem Herzinfarkt, Todunfall.
Das wäre nicht so gut. Ernährung check, Bewegung auch check oder möchtest du noch was irgendwie ergänzen zur Bewegung?
Naja, also klar, wenn man es angehen kann, man kann zum Beispiel auch erstmal messen lassen, wo stehe ich denn überhaupt mit meiner Leistungsfähigkeit? Ja, das machen Ärzte in Praxen, machen auch einige Fitnessstudios und kann mir dann einfach auch so ein Programm aufbauen lassen und aufschreiben lassen, dem ich dann folge. Das ist sicherlich besser, als das nur in Eigenregie zu machen. Und es gibt natürlich auch Messwerte, VO2 Max zum Beispiel. Ja, das ist sozusagen die anaerobe Kapazität. Das heißt also, wie setze ich dann zum Beispiel Sauerstoff unter Belastung, das ist ein wichtiger Longevity-Parameter. Also je besser die VO2 Max, umso höher ist dann die Langlebigkeit auch.
Ne? Ja, der Messwert ist die letzten Jahre erst so richtig gekommen, ne? VO2 Max, dass man jetzt auch bei so Läufen immer mehr das auch auswertet, wie ist deine VO2 Max gewesen und war sie gut, war sie schlecht und das ist ja so ein neuer Parameter in der Longevity-Welt geworden, auch in der Sportwelt.
Ja. Also besser als die reine Laktatmessung.
Ja, definitiv. Wenn wir bei Sport mal bleiben, was man gern danach macht, ist so Sauna, Kälte, Bäder. Wie hat das irgendeinen Effekt? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich habe mal gehört, es gibt diese Hitzeschockproteine, die da wieder freigeschalten werden bei Kälte, Hitze, Reizen. Und die sind wieder für die Zellteilung irgendwie da, die regen die Zellteilung wieder an und das ist ja das, was im Alter irgendwann aufhört, immer weniger wird und dann stagniert und deshalb soll es total gut sein, das jeden Tag zu machen.
Ja, jeden Tag nicht, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit schon. Das Ganze geht auch so ein bisschen unter dem Begriff Hormesis-Prinzip. Also Hormesis hat jetzt nichts mit Hormonen zu tun, sondern ist einfach leichte Belastung für den Körper. Also Sport ist ja eigentlich auch schon eine Belastung, da wissen wir aber, das ist gesund. In die Sauna gehen ist ja auch erstmal eine Belastung. Hitze, in so ein Eisbad gehen ist auch eine Belastung, gegenteiliger Reiz, dann die Kälte. Aber da wissen wir, solche dosierten Stressreize sind für unseren Körper tatsächlich ganz gut. Bei der Sauna ist es zum Beispiel so, da weiten sich einfach dann die Gefäße. Ja, ich muss dann schwitzen, die Hautgefäße. Anschließend nach der Sauna gehe ich ja auch meistens ins Eisbad oder mache eine Eisdusche, dann ziehen die sich wieder zusammen. Das heißt also, da müssen sich die Gefäße permanent weiten, zusammenziehen, das ist schon mal eine tolle Sache. Das ist Bodybuilding für die Blutgefäße. Mhm. Ja. Die bleiben damit elastisch und das beugt eben auch der Arteriosklerose vor. Es ist gut fürs Immunsystem, was auch eben halt stimuliert wird dadurch. Heatshock-Proteine, da kommen wir jetzt tatsächlich in den molekularen Bereich. Da ist es so, dass zum Beispiel unser Körper ja auch relativ empfindlich ist. Also zum Beispiel Eiweiße denaturieren ja tatsächlich relativ schnell. Ja, und
was meinst du?
Eiweiße, also wir haben ja sozusagen Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette im Körper. Und Eiweiße sind eben besonders empfindlich, weil die schnell denaturieren. Eiweiß kommt ja tatsächlich auch von dem Eiweiß, der Begriff, den wir bei einem Ei haben. Und da sehen wir auch, wenn wir das zum Beispiel in eine Pfanne tun und leicht erhitzen, dann wird diese im Prinzip klare Eiweißflüssigkeit relativ schnell weißlich. Ne? Und das ist die Denaturierung dann von Eiweißen durch Hitze. Okay. Das ist auch, warum zum Beispiel Fieber über 40 Grad dann auch ein Problem wird. Ne? Die Eiweiße denaturieren.
Ja, okay.
Und dafür gibt es zum Beispiel dann wieder auch bestimmte Schutzproteine, Heat-Shock-Proteine, die dann diese Eiweiße auch schützen. Und die werden, wenn man zum Beispiel regelmäßig Sauna macht, habe ich mehr Heat-Shock-Proteine.
Schwieriges Wort. Sag's dreimal schnell nacheinander.
Genau. Und die schützen schon. Ne? Was jetzt mehr in ist noch, Sauna gibt es schon seit Jahrzehnten, ist so in der Longevity-Szene, ist jetzt eher so Kälte. Ja? Also ich knall mich in die Kältetonne oder gehe in die Kältekammer und so. Da gibt es so Leute wie Wim Hof, der sowas propagiert. Ist im Prinzip sozusagen Sauna von der anderen Seite. Also auch wieder dann erstmal der Effekt auf die Blutgefäße, die sich zusammenziehen, dann hinterher wieder weiten, also umgekehrt wie in der Sauna, da weiten sie sich erst und ziehen sich hinterher zusammen in der Haut. In der Kältekammer ist es so, dass sich sozusagen die Hautgefäße dann erstmal zusammenziehen, aber wenn ich dann wieder rauskomme, dann kommt das Blut wieder rein. Also eigentlich der gleiche Effekt, nur umgekehrt aufgebaut. Auch da eigentlich ein ganz guter Effekt auf die Immunabwehr. Aber man muss eben auch sagen, die Regelmäßigkeit ist eben das Entscheidende. Ne? Das heißt also, da gibt es jetzt, ich sage jetzt mal, Longevity-Hotels oder sonstiges. Ja? Dann haben die so eine Eisbox dann da drin oder haben eine Kältekammer. Ja? Und dann gehen die Leute dann da rein und sind dann anschließend ganz stolz 3 Minuten in der Kältekammer bei minus 120 Grad oder sonstiges. Also wenn ich das da einmal mache in so einem Hotel, dann ist das vielleicht eine gewisse Mutprobe. Aber es hat natürlich keinen Effekt auf die Gesundheit. Also da ist es dann einfach sinnvoller, morgens nach dem Duschen tatsächlich einmal für 2 Minuten auf ganz kalt zu drehen, die Dusche, und das aber jeden Tag zu machen, als mal alle Jubeljahre in irgendeine Kältekammer zu gehen.
Ist ja ähnlich wie beim Sport, lässt sich es, finde ich, immer leichter erklären. Das ist besser, du machst jeden Tag oder jede Woche so ein bisschen Sport, ne, deine 150 Minuten, als wenn du 2-mal im Jahr für 5 Stunden ins Fitnessstudio rennst und komplett exhausted danach rausgehst.
Da bleibst du besser auf dem Sofa sitzen.
Genau, gleiches Bild.
Weil sozusagen da ist es einfach nur so, Sport an sich ist ja auch eine Belastung. Ja? Und wenn du dann das sehr, sehr unregelmäßig machst oder alle halbe Jahre und dann jetzt gehe ich mal, mach mal was, ja, dann werden relativ viel freie Radikale tatsächlich da auch freigesetzt und du hast keine Abwehrsysteme gegen die freien Radikale, weil die bilden sich sozusagen erst bei kontinuierlichem Sport, dann fahren sozusagen diese antioxidativen Enzymsysteme hoch, die hast du dann nicht. Das heißt also, du belastest dann eigentlich deinen Körper unnütz nur für einen gewissen Zeitraum. Also wenn, dann regelmäßig, aber nach dem Motto, jetzt habe ich mal einmal im Jahr ein freies Wochenende und jetzt gehe ich mich mal richtig auspowern, das ist keine Gesundheitsmaßnahme.
Weil wir gerade schon von Belastung und von Stress gesprochen haben, psychischer Stress, also Stress, der jetzt weg ist von Sport oder Sauna oder sowas, sondern anderer Stress im Leben, wie sollte der aussehen? Weil Stress ist ja unvermeidbar. Wir haben alle Stress.
Also zum einen haben wir ja sogar gesagt, moderate Stressreize können sogar ganz positiv sein. Ja, das gilt sogar auch für psychischen Stress. Ja, also der kann auch Resilienz fördern.
Wie so eine Art Projektarbeit. Ich arbeite in Projekten und habe dann mal eine Woche wirklich Stress, viel zu tun und danach ist wieder entspannt.
Ja, ja. Aber sozusagen immer nur in so einem Wellness-Modus leben, bringt's auch nicht. Klar ärgere ich mich häufig dann, wenn ich diesen Stress akut dann habe, aber da gibt's eben auch Stressbewältigungsprogramme. Aber man muss natürlich sagen, Menschen sind unterschiedlich. Das heißt also, es gibt Leute, die können unglaublich viel Stress wegstecken. Ja, und es gibt andere, die muss man nur mal irgendwie falsch anreden und dann ist der Tag eigentlich gelaufen für die auch. Ne? Das ist schwierig, das tatsächlich dann zu ändern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach Programme zur auch ja fast professionellen Stressbewältigung. Die sollte man dann natürlich auch nutzen. Oder ich muss einfach dann auch gucken, wo komme ich denn wieder runter? Ja, also was bringt mich aus diesem Stress raus? Was ist für mich entspannend und so weiter? Auch das kann durchaus unterschiedlich sein. Ne? Also prinzipiell kann man schon mal unterscheiden. Es gibt sozusagen die Aktiv-Entspanner, ja, die dann eher entspannen, wenn sie tatsächlich durch den Park laufen oder im Garten arbeiten gehen. Ist auch eine wundervolle Sache. Da kann man dann gleich Sport und Entspannung miteinander verbinden. Und es gibt eher so die Passiv-Entspanner, die brauchen dann tatsächlich, die müssen dann auf dem Sofa liegen und dann vielleicht klassische Musik hören oder irgendwas anderes machen. Ja. Lesen sicherlich auch eine schöne Sache. Also auch da, wie gesagt, einfach, wenn man solche Leute vor sich hat, dann einfach mal sagen, wo kommen sie denn am besten runter? Was macht ihnen denn am meisten Spaß? Und das dann konsequent einfach auch in den Alltag einbauen.
Okay, das heißt generell, Alltagsstress ist schon auch erlaubt. Ich meine, gerade wenn man irgendwie Kinder oder sowas hat, dann lässt sich das irgendwann einfach nicht mehr gerade wenn man sozial irgendwo teilhaben will, lässt sich das halt einfach nicht vermeiden,
also auch so ein bisschen Freizeit. Kann nicht sein, den Stress zu vermeiden. Also manche Stressoren kann man vielleicht eliminieren, aber die meisten eben nicht, sondern man muss dann einfach mit dem Stress gut umgehen und dann sozusagen gucken, wo komme ich wieder runter, wie entspanne ich mich. Ja.
Thema Schlaf. Wie viel Schlaf soll ich haben? So viel wie möglich oder gibt es auch da?
Also 6 bis 8 Stunden sollten es sein.
6 bis 8.
Ja, also es gibt so manche Studien, die sogar sagen, okay, also zu viel Schlaf könnte eher schädlich sein. Wobei ich den Studien ein bisschen misstraue. Also da hat man sozusagen auch wieder die Statistiken gemacht. Und da ist es so, dass Leute, die krank sind, die schlafen einfach mehr. Ja, aber das ist sozusagen die umgekehrte Kausalität. Ja, die schlafen länger, weil sie eben schon eine Krankheit haben und die werden nicht krank, weil sie lange schlafen. Also von daher denke ich, schlafen kann, also man sollte sich nicht den Wecker stellen nach dem Motto, damit ich nicht zu lange schlafe. Ja, also wer genügend Schlaf hat, wacht auf. Ja, ja. Da sind eigentlich doch die 6 bis 8 Stunden sind eigentlich schon eine Norm. Es gibt offensichtlich genetisch bedingt oder anderswo gibt es Leute, die kommen mit deutlich weniger Schlaf aus. Angela Merkel hat immer damit geprahlt, dass sie nur 3 bis 4 Stunden Schlaf braucht jeden Tag. Okay, solche mag es geben, sind aber selten.
Ja, eher die Ausnahme auf jeden Fall. Und da auch, muss es Schlaf am Stück sein oder tut es auch mal so eine Stunde Mittagsschlaf?
Also durchaus mal auch so ein Mittagsschlaf. Mittagsschlaf hat ja irgendwie so ein etwas kleinbürgerlich spießiges Image.
Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat.
Ja.
Als Kind ist es ja völlig dann normal, sowieso, dass du Mittagsschlaf machst. Ja. Erst wenn du dann irgendwie Teenager-Alter oder sowas hast, dann machst du das ja nicht mehr.
Die Amerikaner sagen dann Powernap, ist eigentlich das Gleiche, klingt aber natürlich wesentlich dynamischer. Ja. Aber den sollte man dann tatsächlich begrenzen. Also da tatsächlich so 20, 30 Minuten und dann sollte man auch wieder weitermachen. Also dann nicht so 2 Stunden. Weil sonst schläft man nachts dann auch einfach wieder schlechter. Mhm. Und das eine ist natürlich sozusagen die Schlafdauer, das andere ist die Schlafqualität. Und die ist natürlich bei vielen dann auch irgendwie einfach gestört. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Gründe. Schlafzimmer ist zu warm, Schlafzimmer ist nicht richtig abgedunkelt. Dann häufig Leute nehmen sich dann irgendwie ihr Handy oder ihr Laptop mit ins Bett und sind dann noch stundenlang mit beschäftigt, dass solche Monitore, die emittieren blaues Licht. Blaues Licht signalisiert eigentlich unserem Gehirn, es ist Tag, dann wird tatsächlich Melatonin wieder abgesenkt, also das Schlafhormon. Also sowas sollte man tatsächlich dann auch vermeiden. Ganz praktisch, manchmal ist auch sozusagen der gestörte Schlaf durch den Ehepartner oder durch den Partner, der daneben liegt, also gerade bei Frauen, wenn der Mann dann tatsächlich die Nacht über schnarcht wie sonst was, da können wirklich hohe Dezibele erreicht werden.
Definitiv. Das kennt jeder.
Dann kann die ruhig 8 Stunden im Bett liegen, aber schläft davon nur die Hälfte. Also da ist manchmal tatsächlich dann die Rettung auch getrennte Schlafzimmer.
Ja. Das heißt, um aufs Thema Schlafqualität auch noch mal ein bisschen näher einzugehen. Man kennt ja diese typischen 2 Stunden vorm Schlafen gehen, keine Bildschirme oder sowas mehr, aber blaues Licht kommt ja auch von hier Glühbirnen und allen möglichen Geräten.
Hauptsächlich schon von Monitoren.
Hauptsächlich von Monitoren.
Das ist eigentlich das Schädlichste, ne? Also sozusagen mit so einem Laptop ins Bett oder auch mit dem Handy ins Bett und dann eben noch scrollen. Abgesehen davon, dass das ja nicht nur blaues Licht macht, sondern das sind ja dann auch immer so optische, ist ja so ein optischer Overkill. Ja?
Und also, Reize natürlich.
Ne? Das sind ja immer Reize. Das heißt, ich scrolle da. Das ist ja ganz was anderes, als wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und dann irgendwie 5, 6 Seiten dann da lese. Da habe ich ja schon sozusagen einfach, auch wenn der Text vielleicht spannend ist, aber einfach durch diese Augenbewegung und ich muss einfach diesen Zeilen da folgen, das ist ein ganz anderer optischer Input, als wenn ich an meinem Handy scrolle und ein TikTok-Video nach dem anderen gucke.
Ja. Was gehört noch zu einer guten Schlafroutine? Also weil du auch Wärme angesprochen hast im Schlafzimmer, soll immer mit offenem Fenster schlafen. Wie sieht so eine gesunde Schlafroutine aus?
Also Schlafzimmer sollten eben nicht zu warm sein. Also ich finde 18 Grad eigentlich eine schöne Sache. Auch wieder unterschiedlich. Viele Frauen sind kälteempfindlich. Die sagen dann, nee, das ist mir dann zu kalt. Ja, dann muss ich Socken anziehen oder sonstiges. Also muss man ein bisschen ausprobieren. Aber sie sollte sozusagen, Schlafzimmer sollte definitiv kälter sein als die anderen Zimmer in der Wohnung. Dann ist ja nicht nur sozusagen blaues Licht von Monitoren, das Licht kann eben auch von außen halt dann reinkommen auch. Also da wirklich, Schlafzimmer sollte dunkel sein. Ja. Und was auch dann viele sagen, also Schlafzimmer sollte wirklich ein Zimmer sein, wo man dann eben hauptsächlich auch schläft. Ne? Also und nicht sich sozusagen Arbeit mitnimmt ins Bett und sagen, das mache ich jetzt alles dann noch weg. Das macht man sozusagen das macht man am Schreibtisch im Arbeitszimmer. Ja.
Thema Longevity ist dann auch eine Frage, die ganz oft kommt. Wie viel ist von den Genen abhängig?
Da haben wir jahrzehntelang immer gesagt, nur 20-25%. Und was ja auch heißt, 70-75% sind Lebensstil, kann ich beeinflussen. Es ist jetzt sehr aktuell. Januar 2026 eine neue Studie erschienen, wonach der genetische Einfluss doch offensichtlich höher ist.
Und also
doch, 50%, was ja immer noch heißt, die Hälfte ist Lebensstil. Aber so das, was wir da lange Zeit doch immer mit breiter Brust erzählt haben, Gene überhaupt gar nicht so wichtig, doch, sie sind offensichtlich doch wichtiger, als wir jetzt in den letzten Jahren immer angenommen haben.
Ja, das heißt generell, schon wichtig, wo ich herkomme. Also wenn ich mal auf meine Familienhistorie so ein bisschen schaue und ich sehe, Leute sind generell eher nur bis in ihre 70er oder sowas gekommen, dann sollte ich mir vielleicht Sorgen machen, ob irgendwo was schlummert in mir, was vielleicht so ein Triggerpunkt ist. Wenn ich dagegen aus einer Familie komme, wie zum Beispiel jetzt bei mir, da wären die Leute an die 100, ja.
Man kann in der Auswahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein.
Ja, genau.
Wobei, wenn man von damals sagt, okay, die sind damals schon mit 70 gestorben, das war damals auch in den 60er Jahren, war das die allgemeine Lebenserwartung. Ja. Also das ist nicht sozusagen eigentlich schon früher tot, wenn man in 60er, 70er Jahren mit 70 Jahren gestorben ist auch. Das ist heute früh, aber damals war das eigentlich die Norm. Ja. Aber ja klar, also da, wenn man die Möglichkeit hat, seine Familiengeschichte da ein bisschen zu analysieren, dann sollte man das durchaus tun, weil man dann eventuell auch sehr, sehr gezielt irgendwie vorgehen kann auch. Also Hälfte der Menschen stirbt immer noch an kardiovaskulären Erkrankungen, also an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wissen wir, hoher Cholesterinspiegel spielt da einfach eine Rolle. Der ist im Wesentlichen genetisch bedingt. Ne? Also da einfach mal messen lassen und dann zur Not eben auch ein Statin nehmen, wenn ich das anders nicht runtergeregelt bekomme. Es gibt einen genetischen Faktor, den sollte eigentlich auch jeder kennen, Lipoprotein klein a. Das ist abgesehen jetzt von Cholesterin, ist das auch ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankung, der auch genetisch bedingt ist, kann ich auch wenig dran machen. Aber wenn ich das habe, okay, dann muss ich eben all die anderen Dinge machen, die ich beeinflussen kann. Cholesterin senken, Blutdruck senken, mehr Sport machen und so weiter. Also wie gesagt, wenn ich solche Faktoren identifiziert habe, dann muss ich eben ganz gezielt da dran gehen und an denen auch tatsächlich arbeiten.
Es ist jetzt auch sehr im Trend, solche Genanalysen zu machen. Gerade in Amerika wird es ja jetzt analysiert, deine komplette Genkodierung und lerne, wer du wirklich bist. Macht sowas Sinn oder ist das einfach nur Augenwischerei?
Also sozusagen der erste große Boom kam eigentlich so um die Jahrtausendwende. Da war dieses Human Genome Project. Da hatte man tatsächlich dann das ganze menschliche Genom dann identifiziert und konnte dann auch sogenannte SNPs, also das sind so individuelle genetische Abweichungen, konnte man dann nachweisen. Da hat man sich eigentlich sehr, sehr viel von versprochen. Das ist in den meisten Fällen, hat sich das nicht bewahrheitet. Also es gibt eigentlich keinen SNP für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für andere Dinge. Bei Krebs ganz wenig. Also da gibt's zum Beispiel BRCA. Das weiß man, wenn man das ist eine genetische Variante. Das geht mit einem deutlich erhöhten Risiko für Brustkrebs und für Eierstockkrebs einher. Angelina Jolie hatte das zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber das sind eher seltene Dinge. Wo es einen aussagefähigen Test gibt, ist tatsächlich bei Alzheimer. Da gibt's ApoE4. Das ist so eine genetische Variante. Wenn ich die habe, habe ich tatsächlich ein höheres Risiko für Alzheimer. Da wird immer diskutiert, will ich das wissen, solange es keine wirklich guten Therapien eigentlich gegen Alzheimer gibt. Und die gibt's ja immer noch nicht. Ne? Das heißt also, wenn ich dann weiß, ich bin ApoE4 positiv, dann habe ich vielleicht irgendwie jedes Mal die Sorge, wenn ich meinen Autoschlüssel nicht finde, jetzt fängt es an, jetzt geht's los. Ja, wobei das völlig in Ordnung ist. Also wenn ich mal meinen Autoschlüssel nicht finde, dann habe ich noch keinen Alzheimer. Aber wenn ich im Auto sitze und weiß nicht mehr, wo ich zu Hause bin, dann wird's schwierig auch. Ne? Ja. Aber wie gesagt, da ist halt die Frage, was habe ich von solchen Dingen, wenn ich sie nicht so richtig gut beeinflussen kann auch. Ne? Also insofern bin ich mit dieser breiten genetischen Diagnostik, da freuen sich die Genetiklabors drüber. Für die Praxis bringt es meistens noch nicht so wahnsinnig viel.
Stichwort, du hast ihn vorhin schon genannt, Brian Johnson, glaube ich, heißt er, ne? Ja. Der Mann, der ewig leben möchte. Gibt es auch eine schöne Doku über ihn. Ja. Und vielleicht einen kurzen Hintergrund für alle, die ihn nicht kennen. Hat irgendeine Softwarefirma, glaube ich, gegründet, hat mit der sehr, sehr viel Geld verdient, die dann, glaube ich, auch verkauft und dann sein Leben darauf ausgerichtet, ewig zu leben. Also er macht alles, was es irgendwie gibt, um irgendwie sein Leben so lang zu leben, wie es irgendeinem Menschen nur möglich ist. Was sagst du zu solchen Geschichten? Ist es eher interessant für dich, das anzuschauen aus deiner Expertensicht und zu sagen, so, ah cool, was der alles nimmt, könnte irgendwas dabei sein? Oder sagst du, völlig Banane?
Also interessant ist es sicherlich. Es hat auch sicherlich einen gewissen Wert, weil es viele Leute für das Thema Longevity interessiert. Er ist ja sehr präsent in den sozialen Medien. Wissenschaftlich gesehen bringt es überhaupt nichts. Ja, also wenn jemand da im Selbstversuch alles Mögliche macht und dann auch eventuell sogar durch spezielle Tests dann nachweisen kann, dass er sich da verjüngt, der macht zu viel, da kann man ja gar nicht sagen, was wirkt denn da eigentlich, was wirkt nicht. Ne? Das heißt also, er ist mehr so eine öffentliche Figur, die wir wie gesagt verfolgen das alles mit einem gewissen Interesse, was er dann da macht. Aber es ist natürlich auch für manche Leute sogar eher abschreckend, ne? Dass sie dann sagen, okay, also wenn das der Weg zu Longevity ist, dass ich tatsächlich 2 Mahlzeiten nur noch am Tag mache, eine morgens um 7, eine um 11, nachmittags dann nichts mehr, 120 Nahrungssupplemente jeden Tag zu mir nehme, jeden Tag um 8.30 Uhr ins Bett gehe, alleine, damit ich entsprechend viel Schlaf bekomme und dann eigentlich kaum noch was anderes mache, als mich meiner Selbstverjüngung dann widme. Da sagen dann viele, okay, nee, also dann lieber ein bisschen früher in die Kiste, aber dafür mehr Spaß haben. Aber wie gesagt, es muss auch immer Leute gehen, die ich sage jetzt mal, zu weit gehen. Ne? Und Grenzen insofern austesten. Ne? Grenzen austesten und von daher sicherlich ganz, ganz interessant. Und er bringt das Thema Longevity eben auch in die Medien. Dass der damit ewig lebt, glaubt er auch selber nicht. Ne? Also man kann sozusagen derzeit kann man den Alterungsprozess verlangsamen. Das heißt also, man kann sein durchschnittliches Lebensalter sicherlich steigern, eventuell auch jetzt statt der 120-Jahres-Grenze, die meisten so als natürliche Grenze ansehen, vielleicht irgendwie auch mal 10 oder 15 Jahre noch drauflegen. Aber ewig leben, das ist ein Marketing-Gag.
Ja, da fällt mir auch immer die älteste Frau der Welt, die Französin, glaube ich.
Jeanne Calment, ja.
Genau. Die ist Raucherin gewesen.
Ja, die ist 1997 gestorben im Alter von 122 Jahren.
Ja, irgendwie 22 Jahre.
Hat sich erst ein paar Jahre vorher das Rauchen abgewöhnt. Und zwar deshalb, weil sie sich die Zigarette nicht mehr selber anzünden konnte. Da hat dann die Hand immer zu sehr gezittert. Hat aber auch ihr Glas Wein jeden Tag getrunken und so weiter auch. Ja. Also da würde ich schon sagen, das war dann, ja, waren dann eher die guten Gene als der Anti-Aging-Lebensstil bei ihr.
Eben, ne? Und da sind wir wieder am Thema vom Anfang, ne? The stress of being perfect kills you earlier than your imperfections. Professor Dr. Bernd Kleine-Gunk, meine Damen und Herren. Bernd, vielen lieben Dank, dass du da warst. Mega spannendes Thema. Wir könnten zu jedem einzelnen der Bereiche wahrscheinlich noch eine Stunde reden, bis ins Detail gehen, aber ich glaube, für den ersten Deep Dive mal da rein, war das ganz gut.
Genau, also ja, als Appetizer für Longevity sicherlich gut. Vielleicht legen wir noch eine Mahlzeit nach.
Ja, sehr gut. Bernd, vielen lieben Dank, dass du da warst. Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein und seid lieb zueinander, bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.
Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.